Vor vielen Jahren habe ich einen Film gesehen, in dem einer gesagt hat, was so oft so ein Standard ist, wenn ich in der Dusche bin, dann singe ich gern. Und ich singe gern und ich singe laut, aber irgendwie ist komisch, im Kopf tönt's wie Caruso. Ich kenne den Film nicht mehr, aber das hat er so gesagt. Meine Mutter war neben mir, die hat dabei gelacht bei der Stelle. Im Kopf tönt's wie Caruso, aber raus kommt's wie aus dem Ofenrohr. Und ich denke, manchmal ist es so, mir geht's auch manchmal so mit Predigten oder mit Dingen. Im Kopf hast du eine Idee, im Kopf bewegt dich was, im Herzen bewegt dich was total. Es beschäftigt dich, es begeistert dich oder was auch immer. Und man, wenn man es dann übertragen will, weitergeben will, dann kommt's ein bisschen, also im Kopf kommt's wirklich vor wie Caruso. Es ist genial, Gott, was du tust, Halleluja. Und wenn man dann versucht, es zu vermitteln, ist es vielleicht, manchmal kommt es beim anderen an wie aus dem Ofenrohr, wie ein bisschen kratzig. Und das ist aber, jeder hat seine Gaben, seine Fähigkeiten. Und das ist eigentlich ganz normal. Wichtig ist, dass wir Gottes Wort weitergeben. Jetzt habe ich nämlich heute ein sehr schwieriges Wort. Ich habe das Nachmittag erst gebastelt, geändert, umgetauscht. Ich habe irgendwie, da ist ein Wort und das ist ein schwieriger Text, aber da ist zwei Gedanken sind drin. Geht eigentlich um Prioritäten, dass man sagt, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Und das zweite ist das Herz Gottes. Es gibt einen Text in der Bibel und der ist mir nochmal so ins Herz gefallen, so wie Caruso klang das dann, dass ich an einer Stelle Gott verletzlicher macht oder mehr öffnet als fast an allen anderen Stellen. Und das ist der Text, den keiner liest. Wenn man es liest, überliest. Wo man in das Herz Gottes reinschaut. Ganz, ganz, ganz tief. Und ich habe einmal fast geweint, als ich das gelesen habe, als mir das aufging. Jetzt kommt dazu, ich seit 20 Jahren unterrichte ich Hebräisch und Griechisch an der Schule und Auslegung des Alten Testaments oder der Bibel, Exegese. Und beim Übersetzen des Textes ist mir das gekommen. Aus dem Hebräischen raus. Naja, und jetzt versuche ich uns da mal mit hineinzunehmen und bitte dich, Heiliger Geist, Vater im Himmel, dass du kommst, dein Wort einfach in unsere Herzen gibst. Herr, dass es wirklich wie bei Caruso, dass es ankommt, dass es anklingt, dass unsere Herzen mitschwingen über deine Liebe, über deine Barmherzigkeit. Amen. Es ist nämlich ein Text aus Genesis 6, 5 bis 8, beziehungsweise aus Genesis 6. Jetzt wisst ihr schon, das ist die Sintflut. Und das ist ein langer Text. Und wenn wir über Sintflut reden, dann sind einige schon in so einer Kampfbereitschaft. Das ist Gottes Wort. Wie viele Tiere passten in die Arche? Also man hat so Kampfplätze, die völlig unwichtig sind eigentlich. Das will uns Gott gar nicht sagen. Glaube ich, nicht unser Kampf, dass wir ihn verteidigen müssten. Und andere wiederum gehen in diese Kampfstellungen und sagen, das ist doch alles nicht wahr. Aber da sind Dinge drin, die so wertvoll sind. Und ich will auch gar nicht jetzt das verteidigen, ob das wahr oder nicht wahr ist und wie man das beweisen könnte. Ich glaube persönlich jeden Buchstaben oder das Gotteswort von Genesis bis Offenbarung. Aber das ist ja nicht, das musst du nicht unbedingt vielleicht, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Gott, der sich hier offenbart, dass er auch zu uns spricht. Und hier ist ein Text in Genesis 6, Vers 5 heißt es erstmal: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Formen der Gedanken, jeden Gedanken, den sie bildeten, im Herzen des Menschen, selbst der Gedanke, der schon im menschlichen Herz war, nur böse den ganzen Tag. Das ist so ziemlich der Tiefpunkt. Wenn du ein Klavier hättest, ein Flügel, die tiefste Taste, boom. Also die es in der Geschichte gab, nach dieser herrlichen, großartigen Schöpfung, wo es 5 Kapitel vorher in Genesis 1 am Ende heißt, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war Tov Meod. Es war richtig schön, mächtig schön. Es war sehr gut. Es war sehr gut. Gott hat Gutes geschaffen. Wie kommt es dann hier 5 Kapitel weiter, 6 Kapitel weiter dazu? Gott sieht alles, was er gemacht hat. Das ist der gleiche Vers, eigentlich der gleiche Satzbau. Und Gott sieht alles, was da ist, und es war sehr gut. Jetzt heißt es, und Gott sieht alles, was da ist, und das, was dem Herzen des Menschen geschieht, und es war nur schlecht. Das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was vorher war. Alles, was er formt und selbst das Wort, was der Herz im Herzen geformt wird, ist das gleiche Wort wie in Genesis, was es heißt, und Gott formte den Menschen. Er töpferte den Menschen im Garten aus Ton. Also Gott formte den Menschen und jetzt formt der Mensch auch, wie Gott quasi, schöpferisch. Es sind Gedanken im Herzen und die sind leider nur schlecht, den ganzen Tag, immer und überall. Brav, heißt es, sind sie eigentlich nur, wenn sie schlafen, wenn sie nicht denken. Und dann kommt der Vers, das ist die Einleitung zu dem eigentlichen Text, dann kommt der Vers, in dem es heißt, und der mich so bewegt hat. Und ich lese ihn mal langsam vor, ich hoffe, es gelingt mir. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Denk mal über diesen Vers nach. Ich habe festgestellt, dass es in der gesamten Genesis oder im Buch Genesis, im ersten Buch, wo so viel Sünde passiert, der Brudermord Kains, die Sintflut, die Einleitungsgeschichte, der Mensch ist nur schlecht, nur böse und so weiter, kommt nicht ein einziges Mal das Wort vor und Gott wurde zornig. Das kommt oft vor in der Bibel später, aber da wäre es doch angebracht. Er sieht alles, was er gemacht hat, das, was du gemacht hast, was sehr schön war, hat ein anderer kaputt gemacht. Da kommt das erste Mal Zorn, oder? Normalerweise. Und wenn du Macht hast über alles, dann kommt zu diesem Zorn auch eine Handlung, eine Aktion. Das Wort Zorn kommt nicht vor in den ersten Kapiteln oder überhaupt in den ersten 50 Kapiteln der Bibel von Gott, dass er zornig wurde. Das, was hier steht, ist Gott. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Gott, der uns liebt. Gott ist ein Gott, der sagt, hier heißt es, und es reute ihn. Nicht in dem Sinne, er hat einen Fehler gemacht, sondern es, der zweite Vers, der im Grunde das parallelisiert, der quasi so mit einem anderen Wort das ausdrückt, was diese Reue bedeutet. Es bekümmerte ihn tief in sein Herz hinein. Und das hat mich mal sehr bewegt. Es schmerzte ihn, heißt es, in sein Herz hinein. Der Wortstamm, der hier steht, ist der gleiche, der auch in Genesis 3 steht, als Gott den Mann und die Frau unter Gericht stellt für die Sünde. Da heißt es, mit Schmerzen wirst du gebären. Ihr kennt vielleicht diese Stelle in Genesis 3. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und dann sagen manche, ja, die Frauen, die sind die Schlimmen und die Männer, was haben die schon? Die schwitzen halt nur bei der Arbeit. Aber das gleiche Wort, exakt das gleiche Wort, Schmerz, kommt auch für einen Mann vor. Und du wirst Schmerzen haben alle Tage deines Lebens bei deiner Arbeit, also in deiner Existenz. Es ist ein Existenzkampf. Das heißt, die Sünde bringt Schmerz in das Leben der Menschen hinein, in Mann und Frau gleichermaßen in Genesis 3. Und dieses Wort, das verwandte Wort kommt jetzt hier, im Grunde, dass Gott es zulässt, dass er quasi an dem Menschen, den er liebt und aus Liebe geschaffen hat, dass er nicht mit Zorn dreinschlägt und völlig ein Reset macht, auslöscht, Festplatte neu und so. Das klingt ja dann so mit der Sintflut, aber da ist ein Unterschied, nämlich einer überlebte und Gott fängt neu an mit Noah. Dass Gott nicht mit Zorn reinschlägt, er schlägt nicht mit Zorn rein. Was dann kommt, die Sintflut ist nicht eine Reaktion aus Zorn. Die Sintflut ist eine Reaktion aus dem Schmerz heraus, dass es unrettbar verloren ist, was geschaffen worden war. Und dass Gott das abgibt, so viel Freiheit. Ich glaube, Gott geht hier an die Grenzen. Das ist fast theologisch schwierig zu sagen. Kann man sagen, der allmächtige Gott hat sich eine Grenze gesetzt und er ist hier quasi an der Grenze dessen, was er für die Welt noch tun kann. Aber ich glaube, die Grenze ist die Freiheit des Menschen, dass er sagt, ich möchte keine Sklaven und Marionetten. Ich möchte geliebte und mich liebende Geschöpfe, die in Freiheit sich zu mir bekennen. Und die Freiheit, von mir wegzugehen, ist auch da. Und die kam sehr früh in Aktion, der Mensch ist sehr früh von Gott weggegangen und die Reaktion einer Welt ohne Gott oder das Ergebnis, wie schaut die Welt ohne Gott aus, ist in Genesis 6 dann beschrieben. Alles ist nur böse. Es ist fast wie wenn man in einem Brotbeutel ein schimmliges Brot ist, dann ist alles verdorben. Da kannst du auch das andere Brot wegschmeißen. Gott verdirbt, das heißt, dass er hat, die Menschen haben alles, die Lebewesen haben alles verdorben den ganzen Tag, heißt später nochmal, es wird dann nochmal wiederholt. Das heißt, Gott verdirbt eigentlich das, was schon unheilbar verdorben ist. Er macht nicht Gesundes kaputt. Und dass er das tun muss und so weit gehen muss, dass er sagt, das ist die Grenze, ich will dem Menschen, das ist seine Freiheit. Dann heißt es eben nicht, und er wurde zornig. Und lass uns das nochmal, einfach nochmal uns bedenken, sondern es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Auf das böse Herz des Menschen, den ganzen Tag, im Hebräischen heißt es Rakra, nur schlecht, reagiert Gott mit einem bekümmerten Herz. Das ist der Vater, an den wir glauben, das ist der Vater Jesu, das ist unser Gott. Wir tun ihm weh, wenn wir ihm bewusst den Rücken kehren. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Es ist ein väterliches Herz. Nochmal, auf das böse Herz des Menschen reagiert Gott mit traurigem Herzen. Das hat mich mal richtig gepackt. Das ist nämlich ein anderes Gottesbild dann. Dann geht es mir nicht mehr darum, wie viele Tiere passen in die Arche, sondern geht es mir darum, Herr, wie groß bist du? Was für ein weites Herz hast du? Dass du sogar, der du das nicht müsstest, mitleiden möchtest oder mitleidest, nicht möchtest, ihr wisst vielleicht, wie ich das meine, mit deiner Schöpfung, mit deinen Menschen, mit deinen Kindern, mit dem, was du gemacht hast. Und alles tust, um ihnen zu helfen. Deswegen ist der Sohn gekommen, weil das die einzige Möglichkeit war, Jesus Christus uns wieder zu retten. Gott hat ein Herz, das tief mitfühlt, denn wir gehen ihm nahe. Du fühlst, du hast Schmerz, wenn jemand, der dir wirklich nahe steht, was Böses tut. Dann hast du Schmerz, vielleicht mehr, viel mehr als Zorn. Es passt da gar nicht. Es ist ein väterliches Herz und das lese ich in dieser Sinnflut-Einleitung. Und das andere ist mir dann eigentlich egal. Ich sehe Gott als liebenden Vater. Und das ist diese Wurzel, die haben die Brüder der Diener. Da gibt es so eine Geschichte, als sie erfahren, ihre Schwester ist vergewaltigt worden. Da heißt es, das ganz genau das gleiche Wort wird dann verwendet in der Bibel. Und das schmerzte sie. Jonathan, als er erfuhr, dass sein Vater seinen liebsten Freund David töten wollte, heißt es, und es schmerzte ihn. David, als sein Sohn gestorben war, heißt es, und es schmerzte ihn. Eine verlassene Frau in Jesaja 54, wird die so beschrieben, eine Situation wie von einer Frau, die verlassen ist, wird es heißen, und sie ist im Geist tief bekümmert. Sie empfindet Schmerz, weil sie von ihrem Mann verlassen wurde. Dieses Wort für Schmerz, wenn du das kennst oder erlebt hast oder jemand kennst, der solche Schmerze wie eben genannten erlebt hat, dann weißt du, Gott kennt diesen Schmerz. Das finde ich stark. Und dann geht es mir eben wirklich nicht mehr um die Arche, wie die aussieht, sondern dann geht es mir um Gott, wie er fühlt bei der Geschichte. Es ist eine Geschichte nicht von Gericht und Strafe, die Sinnflut. Es ist eine Geschichte von einem Überleben mit Gott. Wie kann ich mit Gott überleben? Indem ich mich ganz anvertraue an sein Wort. Und es wird zweimal auch nochmal von Gott selbst ausgedrückt als Bild, wie er empfindet, dass sein Volk, Israel ihn verlassen hat oder im Ungehorsam ist, da verwendet wird dann ein Bild, in der Bildrede das auch verwendet, wie ein Verlassener, dass Gott diesen Schmerz empfindet. Und so sagt er dann eben, was unausweichlich ist, nicht weil er es wollte oder nicht weil einfach ein Gesetz jetzt abläuft und es muss so sein und knallhart, wird jetzt geurteilt, ich werde wegwischen alles Leben von dieser Welt, weil das Übel kann eben nicht mehr geheilt und rückgängig gemacht werden. Und jetzt geschieht das Unvermeidliche, die Fluten des Gerichts gehen über diese Welt. Und da heißt es, die Sinnflut kam 40 Tage lang über die Erde. Die Wassermassen kamen mächtig daher, stiegen gewaltig auf der Erde. Und die Arche trieb auf dem Wasser hin. Ich erzähle jetzt nicht so die Details, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die meisten, dass Noah den Befehl bekommt, die Arche zu bauen und nur seine eigene Kernfamilie reinkommt in die Arche und die Tiere zum Überleben auf der Welt. Und jetzt steigt die Arche und treibt auf den Wassern dahin. Da kam alles Leben um. Im Ende von Kapitel 7 sind wir jetzt schon, dass sich auf der Erde regte, auch alle Menschen. Interessant, dass die Bibel gar nicht groß das ausmalt. Also es gibt ja Jackson, der Herrn der Ringe verfilmt hat. Oder es gibt so Filme, da werden so Szenen ganz neu erfunden, damit sie besonders dramatisch sind. Die Bibel ist da nicht dramatisch, sie ist einfach nur nüchtern knapp und alles kam um. Ja, es gibt Parallelberichte aus der Umwelt, der alten Welt, im alten Orient, da wird das so richtig ausgemalt, das Schreien der Menschen. Das interessiert hier nicht. Das muss man nicht wissen. Es ist einfach nur, es geschieht und alles kommt um. Aber Gott reagiert nicht nur hier in dem Gericht, das unausweichlich ist, Gott reagiert hier auch schon im Heil. Und das ist eigentlich jetzt kommen wir zu meinem Text, der mich heute interessiert. Und dann bin ich auch schon fast fertig. Bin schon auf Seite 2 von 8. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Aber ihr habt gehört, wenn die Musik anfängt, dann werde ich leiser. Gott reagiert im Heil, heißt es, und heißt es, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war. Was für ein Mensch muss das gewesen sein, dass der auf der ganzen Welt, dass der einen gab. Und deswegen ist es Noah der Gerechte. Er war außergewöhnlich, das heißt, er war gerecht in beiden Generationen, heißt es in der Bibel. Also es ist interessante Formulierung, wie wenn das heißen wird, er war von, unter den Leuten vor der Flut und unter den Leuten nach der Flut oder wie auch immer. Er war der beispielhaft gerechte Mensch und wir werden dann sehen, was er getan hat. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war. Der einzige Ort, der den tosenden Mächten Widerstand bot oder Schutz bot darin, ist der Ort, das Bauwerk, das unter dem Schutz Gottes steht. Für mich ist das auch die Gemeinde. Ein Bild auf die Gemeinde. Ist ja übrigens auch im Petrusbrief so ähnlich als Bild beschrieben. Ja, so ähnlich als Bild rettet uns heute auch und so weiter. Da hat er die Arche als Bild im 1. Petrusbrief, Kapitel 3 und 4. Das Bauwerk, das unter Gottes Schutz steht, wo Gott sagt, bau das. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades, und das heißt einfach nur, der Tod wird sie nicht überwältigen. Die Gemeinde wird leben. Jesus hat der Gemeinde ewiges Leben verheißen. Jetzt schaut euch mal das an, jetzt versenkt euch mal ein bisschen hinein. Wie mag der sich gefühlt haben? Monatelang treibt diese Arche auf stürmischer See, im engen Raum, inmitten vieler Tiere oder wochenlang. Das reicht. Ich war mal segeln, 500 Seemeilen, jeden Tag ein paar, auf den Kykladen als Student noch. Ich habe Griechisch studiert oder ich habe so eine Exkursion gehabt mit einem Professor und mit 20 Leuten auf zwei 10-Meter-Yachten und eine halbe Stunde weg vom Ufer. Die nächsten Stunden war mir, also ich bin kein Seemann, es war furchtbar. Ich habe gelitten. Also ich glaube, Seekrankheit ist was ganz, ganz Furchtbares. Ich hatte 14 Tage lang Seekrankheit. Sobald es geschaukelt hat, ging es bei mir los. Jetzt ist er hier, aber wochenlang im Sturm und die Arche schwingt hin und her. Die Tiere, der Gestank, das Eingepferchtsein im engen Raum, inmitten der Lärm. Und nach 150 Tagen, wenn man das so zusammenzählt, in Kapitel 8, Vers 1 heißt es dann, und da gedachte Gott an Noah. Da habe ich mal einen Kommentar gelesen von jemand, der sagt, dieser Gott der Juden oder dieser Hebräergott, kein Witz jetzt, der ist auch vergesslich. Der muss sich manchmal an was erinnern. Das ist, also darf man das hier sagen, das ist, ich sag's mal in Deutsch, das ist Blödsinn. Wenn es in der Bibel heißt, dass Gott an jemanden denkt, dann heißt es eigentlich, er handelt. Ja? Weil Gott vergisst nichts. Sondern das ist eine Wendung im Hebräischen, das heißt, Gott kümmert sich um jemand, aber er hat ihn nie vergessen. Er braucht keinen Knoten im Taschentuch. Da dachte Gott an Noah und an alles Wild. Gott denkt, schau mal nicht mal an dich, er denkt auch an deinen Hund. Also hier in der Arche, er denkt nicht nur an Noah, sondern an alles Wild und alles Vieh, das in der Arche war. Gott denkt an alle. Und Gott ließ einen Wind über die Erde ziehen und das Wasser sank. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Wenn man so liest, bis dahin steigen die Wasser hoch, lange, lange, immer mehr. Und das ist die Militärsprache im Hebräischen. Sonst hat man das bei Heeren, wenn zwei Heere gegeneinander kämpfen. Sie wurden stark, sie kämpften und so. Das ist Vokabular wie aus dem Krieg. Das Wasser führt Krieg gegen die Welt und weil Gott es zulässt. Und dann spricht Gott ein Wort und denkt an Noah und der Krieg. Also merkt es und das Wasser weicht zurück. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Es geht hier nicht um eine vorgeschichtliche Epoche. Es geht hier nicht um irgendeine alte Flutgeschichte. Es geht nicht um irgendeinen Klimawandel aus der Antike. Es ist eine Geschichte mit einem Überleben mit Gott. Die Geschichte eines Überlebenden. So ist die Flutkatastrophe eigentlich gar nicht die Hauptrolle hier. Das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich diese eine Formel, Gott denkt an Noah. Gott ist ein Gott, der an seinen Gerechten denkt, egal wo er sich befindet. Gott ist ein Gott, der an dich denkt. Das ist eigentlich der wichtigste Vers hier. Oder der Wendepunkt. Das ist wirklich der Wendepunkt der Geschichte. Wie ein Scharnier. Davor geht's hoch, das Wasser, danach steigt's gleicherweise ab. Fast spiegelbildlich könnte man das zeigen am Text. Genau wie der Vater an seinen Sohn denkt, der in der Fremde herumirrt. Beim verlorenen Sohn. Gott gedenkt an den, der an ihm in Treue festhält. Das ist doch ein Trost. Gedenken heißt nicht sich erinnern, Gedenken heißt, dass Gott zur Rettung eingreift, dass Gott seine Hand ausstreckt und etwas handelt. Gedenken ist fast das Gleiche wie Handeln. Gott fängt jetzt an zu handeln. Und sein Handeln wird hier beschrieben, das Wasser sinkt, die Fluten sinken. Und er spricht nur ein Wort, oder Gott ist Gott. Da sieht man auch die Macht Gottes. Die Jünger haben das in Lukas 8, sind sie richtig erschrocken, als Jesus einfach den Sturm stillt mit einem Wort und sagen, was ist das für einer, das auch den Winden er und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Weil wir können ja auch bieten und gebieten und es passiert dann nichts. Aber er sagt, sei still und die Fluten sind still. Das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes, der die Macht hat, mir es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der sagt, ich baue meine Gemeinde. Und das ist der Sohn des Vaters, der sagt, ich baue meine Arche und er, der alle Gewalt hat, letztlich in seiner Hand hat. Vielleicht können wir das nächste Bild zeigen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Presse, die Gorch Fock 2. Wie hart das Leben auch sein mag, sage ich mal zur Einleitung erstmal, alles ist in der Hand des Herrn. Aber heute ist es so, wenn ihr den Namen hört, Gorch Fock, woran denkt ihr dann? Was kommt euch dann in den Sinn? Habe ich gedacht, mir auch nämlich. Und ich darf jetzt gar nicht groß anfangen. 2008 starb eine Kadettin dort bei der Fahrt. Die Restaurierungskosten, die von 9 auf 140 Millionen hochgehen. Die Deals mit asiatischer Holzmafia. Also man hat so verschiedene Dinge. Man könnte da recherchieren und je nachdem, das kommt uns heute in den Sinn. Ein Schiff. Aber wisst ihr, entscheidend ist, vielleicht kommt euch ab jetzt in den Sinn, der Mann, nach dem das benannt wird. Das ist viel, viel wichtiger als so ein Schiff. Der Mann, nach dem das benannt wird, heißt, der hat sich genannt Gorch Fock. Ja, das ist der echte Gorch Fock. Das war ein Schriftsteller in Plattdeutsch oder also in bei Hamburg oben geboren. Sieht auch so aus irgendwie. Matrose, er war also im Militär im Ersten Weltkrieg, musste als Matrose auf dem Schiff dienen. Das sieht man ja auch ganz gut hier. 1880 ist er geboren und 1916 eben ist er in der Schlacht bei Skagerrak untergegangen. Gorch Fock, er war also Seemann aus dem Ersten Weltkrieg und er war ein tiefgläubiger Mensch. Und er ist quasi in der Schlacht, er wusste, wie das ist, wenn du wie Noah auf dem Meer im Kampf bist, wenn das Wasser gegen dich kämpft oder echte Feinde, wenn du im Krieg bist gegen die Gezeiten. Hat er vielleicht miterlebt. Er hat ganz kurz vor seinem Tod hat er geschrieben, da hat er wohl so eine Ahnung gehabt. Wenn ihr hören solltet, ich sei gefallen, so weint nicht. Denkt dran, dass auch der tiefste Ozean, in dem mein Leib sterbend versinkt, nur eine Lache ist in der Hand meines Gottes. Das ist Glaube. Das ist schon unglaublich eigentlich. Schade, dass das Schiff jetzt so, dass sein Name eigentlich irgendwie jetzt mit Skandalen, also das Schiff verbunden ist. Ich denke jetzt nicht mehr an das Schiff, wenn ich Gorch Fock höre, sondern an einen Bruder, der wusste, er ist in Gottes Hand. Und du kannst nie tiefer sinken als in Gottes Hand. Der Ozean ist nicht groß genug für Gott. Das ist weniger als eine Wasserlache. Wenn der die ganzen Sterne in seiner Hand hält, das ganze Universum, dann zu sagen, was ist da schon der Ozean? Und das ist Glaube. Noah hatte auch diesen Glauben an Gottes starke Hand. Er war in dieser Arche. Wir müssten mal überlegen, was bedeutet das wirklich? Und du weißt ja nicht, wann es aufhört. Er hat ja keine Zeitangaben gehabt. Wir lesen das jetzt in der Bibel, dass es irgendwann auch mal zu Ende ging. Interessanterweise, er war geduldig und ging erst in die Arche, als Gott es sagte. Und dann, obwohl er monatelang warten musste, nachdem der Kasten endlich wieder ein bisschen festen Grund unter Boden hatte, ging er erst wieder raus. Das ist ja noch krasser, als Gott es sagt. Wir würden doch, sobald wir merken, es geht wieder, hauen wir doch alle ab aus so einem Gefängnis. Aber das müsst ihr mal lesen. Also endlich dann in Vers 15 in Genesis 8 heißt es dann, als Gott sagt, komm heraus. Interessant. Es ist ein Mann, der wirklich auf Gottes Wort wartet. Der geht, wenn Gott sagt, geh. Der kommt, wenn Gott sagt, kommt. Der baut, wenn Gott sagt, bau. Das ist vielleicht eine der Gründe, warum es heißt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Nicht, weil er ein willenloser Sklave und Knecht war, sondern weil einfach sein Herz, weil er so sehr, ja, die Bibel sagt einfach, er war gerecht, weil er so sehr Gott vertraut hat. Und er ging erst aus der Arche, als Gott sagte, komm heraus. Und dann war er mit seinen Tieren, mit den Hühnern, die gackern oder was auch immer, die Menschen strecken sich wieder. Er steht dann da, wisst ihr, wenn monatelang Wasser war und Überschwemmung und schwere Flut und dann ist es endlich trocken, sodass du wieder rauskommst aus dem Schiff, alles feucht, alles verdreckt, alles verschlammt, seine erste Tat ist, und das ist jetzt der Kern eigentlich, das ist das Anfangs- und Schlusswort, dieses, wenn ihr ein Wort mitnehmt, dann nehmt das mit. In Kapitel 8, Vers 20, erbaute Jahwe oder erbaute Gott einen Altar. Das habe ich nie so gelesen. Das ist so fromm, ja, so eine alte Geschichte, aber das war der zweite Moment, der mich gepackt hat. Der erste war ja mit dem Reuen des Herzens, dass Gott weint über diese Schöpfung, weil er die in ihrer eigenen Freiheit zugrunde geht. Aber Gott auch jemand hat, den er retten kann, der zu ihm hält, der Gnade findet und der gehorcht. Aber jetzt steigt er aus und das erste ist, ein Dankopfer für Gott darzubringen. Und Noah baute Jahwe einen Altar, dann nahm er von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer dar auf dem Altar. Da ist mir aufgefallen, wisst ihr, er war gerecht in der alten und in der neuen Welt. In der Welt vor der Sintflut, in der Welt nach der Sintflut, in beiden Generationen. Das erste Bauwerk von Menschen gemacht, das nach der Sintflut in der neuen Welt entstand, war ein Altar für Gott. Das erste Bauwerk, das der Mensch aufgestellt hat, dieser Mensch, war nicht etwas für sich, für seine Familie, für die Tiere. Es war ein Dank an Gott. Das ist die Priorität. Das ist der erste Gedanke, ich muss Gott danken dafür. Das ist doch in einer Krisensituation unnormal eigentlich. Diese frommen, also ein Altar für Gott. Du siehst dich in einem Chaos um mit Schlamm und Matsch. Da musst du doch erstmal die elementaren Nöte stillen. Er hat ja auch Familie, abgesehen von den vielen Tieren, die da noch dabei waren. Da fragt man nach Zelten, nach Notquartieren, nach Quellwasser und Nahrung. Übrigens, in Jerusalem gab es so Rabbinerschüler, Theologiestudenten quasi, junge Rabbis, die haben ihr Geld aufgebessert durch Malen. Und einer, das hat mir sehr gut gefallen, so Bilder, Bibelgeschichten, mit hebräischem Text, der gesamte Sintflutbericht, alle Kapitel von 6 bis 8, in Hebräisch, in dieser Kursivschrift, die man heute hat. Und es hat wunderbar ausgeschaut im Original, da habe ich es gekauft. Das ist die gesamte, und dann noch die Taube als Bild, kann man fast in die Pfingstgemeinde auch reinhängen, als der Heilige Geist. Aber das ist das Bild, aber zurück, das Elementare ist, du fragst erstmal nach Nahrung, nach Wasser, nach Unterkunft, nach. Ich habe so einen Zeitungsartikel, als es eine schwere Flutkatastrophe wo gab, da ist es, als die ersten Luftbilder zu sehen waren, wurde schlagartig klar, dass diese Katastrophe von historischem Ausmaß ist. Das ist ja hier wohl auch, oder? Ganze Landstriche unter Wasser, nur die Kronen der Bäume zu sehen, nur die Dächer von Häusern, keine Straßen, keine Gleise, keine Menschen. Hunderttausende Menschen sind betroffen, viele verloren ihr Haus, ihr Hab und Gut, ihre Existenzgrundlage. Bauern werden keine Ernte einfahren, Städte und Kommunen müssen Infrastruktur wieder aufbauen. Was brauchen Flutopfer nach dem Unglück? Schlamm und Dreck. Zeltstädte, Decken, materielle Hilfe, Bau von Wohnungen und so weiter. Ein Dach über dem Kopf. Und irgendwie ist es schon so, ehe Noah sich all diese Fragen stellt, fängt er an, einen Altar zu bauen. Also übertragen wir das mal bildhaft. Fängt er an, Gott anzubeten, Gott zu danken, Gott die Ehre zu geben. Fängt er an, seine ersten Gedanken und seine ersten Gebete und seine ersten Handlungen auf Gott zu richten. Das ist der Grund, warum er in der Arche war, warum er rein durfte. Er hat ein Herz gehabt, das sich nach Gott ausstreckt und das Gott an die erste Stelle setzt. Lange bevor er an ein Dach über den Kopf dachte, baut er nicht die erste Gottesdienststätte, die erste Kapelle quasi in der neuen Welt. Und das ist für ihn das Wichtige, dass das Gespräch mit Gott nicht abreißt. Das ist das Fundament eigentlich, auf dem unser Leben gebaut sein muss, dass wir ein Gespräch mit Gott führen, dass wir mit Gott leben. Das ist das Entscheidende, dass wir mit Gott ins Reine kommen und quasi den Altar, unsere Altäre für Gott, meine ich jetzt nicht andere, den Altar für Gott an den Anfang stellen. Das ist jetzt schwierig, ein bisschen abstrakt. Das ist jetzt die Ofenrohrseite von der Caruso-Stimme im Kopf, wie ich das, was das für jeden Einzelnen heißt. Weil ich denke ja eigentlich normalerweise zuerst mal, wenn ich das nicht mache, dann lebe ich in dem Wahn, ich muss alles erstmal für mich machen. Ich muss erstmal sorgen für mich. Ich muss erstmal meine beruflichen Dinge ordnen, erstmal mein Examen bestehen, erstmal die Hürden meiner Laufbahn nehmen. meiner Karriere abstrampeln. Und dann, wenn das ist, dann habe ich ja auch mal Zeit für den lieben Gott. Aber Gott kommt nicht, wenn es in meinen Terminkalender passt. Er ist unter ferner Liefen nicht zu finden, sondern er will der Erste sein. Er will das Erste, das Elementare. Er ist das Elementare in meinem Leben, nicht der Notnagel, wenn ich ihn brauche. Und Noah, das nur so nebenbei, war außerordentlich freigebig. Er hatte 7 Tiere, also er hatte von den Opfertieren ja geopfert. Und deswegen musste er vorher ein paar mehr mitnehmen, sonst wären die alle weg gewesen. Aber er hat im Grunde die wenigen Viecher, die es jetzt noch gab, hat er auch noch geopfert. Also viele davon. Er hat also nicht gesagt, ich habe mal, vielleicht ist noch ein krankes Huhn, das kann ich auf den Altar schmeißen, braucht keiner mehr. Sondern er hat das Beste gegeben, was er in der Arche fand. Und hat es Gott erstmal gegeben. Schon stark. Noah opferte die besten Stücke seines Viehs auf diesem errichteten Altar. Gott ist entweder die Schlagzeile deines Lebens oder du schreibst die Chronik deines Lebens ohne ihn. Ich glaube, das ist, was Gott sich wünscht, dass sein Volk sich abhängig weiß von seinem Gott, dass wir ihm alles geben. Und das ist eigentlich irgendwie doch auch, was Jesus gesagt hat. Also so außergewöhnlich ist es doch gar nicht. Das klingt jetzt so, ich lege heute eine Latte auf, es ist heiß draußen und es ist sehr fromm, kann man gar nicht umsetzen. Aber Jesus sagt mal eine ganz interessante Sache. Er sagt in Matthäus 6, seid nicht besorgt, indem ihr sagen müsstet, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Der Noah hatte viel mehr als diese paar Tiere. Die haben sich, wenn Gott seinen Segen gibt, dann haben sich das, was er übrig gelassen hat, es hat sich kräftig vermehrt. Sehen wir ja, hat sich alles über die Welt verbreitet. Und er hat einen Wein erfunden gewissermaßen. Er war der erste Weinbauer. Ist ja auch schön. Psalm 104 sagt, der hat des Menschen Herz erfreut. Also Gott hat ihm das wiedergegeben. Er hat nicht gesagt, was, wenn ich das gebe, was wird dann? Er sagt, trachte zuerst nach dem Reich. Eigentlich sagt Jesus, das ist ganz normale Anweisung. Setz den Altar mit Gott an die erste Stelle. Was immer das dann heißt. Meines Lebens, manchmal standen sie, ich habe schon Dinge entschieden mit Gott, Herr, ich will jetzt das und das tun. Ich will jeden Tag 3 Stunden beten, nur beten, keine Gitarre, nicht durch die Halle laufen in der Gemeinde damals und quasi 2 Stunden spielen und eine Viertelstunde etwas reden, sondern ich will auf den Knien beten. Und ich habe es eine Zeit durchgehalten. Also es gibt so Phasen, der sagt, das ist jetzt mein Altar. Gott steht jeden Tag an erster Stelle. Und dann gehen sie wieder weg, die Altäre, dann kommt wieder was Neues. Aber eigentlich ist es im konkreten Sinn das Liebe zum Wort Gottes. Es ist das, mit ihm zu reden, ihm den Tag anzuvertrauen, ihm zu vertrauen, dass er mein Haus baut, auch wenn ich ihm vielleicht zuerst den 10. gebe oder das gebe, was ich in seine, quasi um damit seine Arche gebaut werden kann. Das Bauwerk, das unter dem Schutz Gottes steht und den Verfall in dieser Welt aufhält. Das betrifft vieles in unserem Leben. Lass uns bauen für die Ewigkeit. Lass uns, wenn wir jetzt zum Mahl des Herrn kommen, das auch nochmal unser Herz ihm weihen und sagen, das ist, Jesus, du hast alles für mich gegeben. Das ist nicht nur Brot und Wein, ist es, aber da steht dahinter der Leib Christi, der sich für uns hingegeben hat aus Liebe. Und sein Herz brennt für uns und Gottes Herz schmerzt. Stellen wir den Altar Gottes an den Anfang. Amen.